Der Sneakpot begibt sich auf einen Roadtrip und nimmt für euch die Folge 664 auf. Wir sprechen über den Film I'm Thinking of Ending Things. Mit mir hier, unser Fahrer, das ist Robert Krüger.
Hallöchen.
Und auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat Claudia Nördinger.
Ich habe Zweifel. Aber oh, ja. Gute Stimmung verbreitet Stefan Giesbert. Da, 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 da.
Einer muss ja für die gute Laune zuständig sein hier.
Ja.
Ja, die Claudia ist wieder da.
Ich bin da, ja.
Sehr schön.
Tja, mir ist irgendwie ein Jahr verloren gegangen. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber.
Was wir schon sicher sagen können, es war immerhin nicht Drogen und Alkohol, sondern Kinder. Nein. Und so.
2020 happened.
Ja, das ist schon.
Ja.
Ja. Aber dir geht's gut.
Mir geht's gut. Alles gut. Stefan Kuh, ich bin wohl auf. Entschuldige die Stille. Ja.
Sehr schön. Du hast uns letzte Woche, wir machen das ja jetzt immer mit dem Vorbestimmen, warst letzte Woche der ominöse Gast. Wir haben das nämlich letzte Woche nicht aufgelöst, wer der Bestimmer für diese Woche ist. Es war Claudia.
Ja, da haben sich bestimmt die Hörer schon gedacht, so einen komischen Vorschlag, das kann ja fast nur die Claudia sein. Ja.
Das ist zwar ein bisschen gemein dir selber gegenüber, wer weiß. Gut, I'm thinking of ending things. Worum ging's?
Gute Frage.
Ja, bitte erklär's mir.
Ja, also der Film ist ja Ende des letzten Jahres auf Netflix gedroppt und ist eben das neueste Werk von Charlie Kaufman, und zwar sowohl in Regie als auch das Drehbuch. Das Drehbuch geschrieben hat Charlie Kaufman ja auch bei vielen anderen Sachen, unter anderem einen meiner Lieblingsfilme, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, und auch Adaptation oder Being John Malkovich. Und sein Regiedebüt, bin ich nicht ganz sicher, mit dem Titel Synecdoche New York, habe ich vor Jahren hier auch mal besprochen, ambivalent. Ich persönlich bin der Meinung, dass Charlie Kaufman ein besserer Drehbuchautor als Regisseur ist. Aber da werden wir mit Sicherheit gleich auch noch drüber sprechen. Ja, dieses neue Werk.
Ich hab da Hochkomma mitgehört. Meinst du die? Ja.
Ja, ist, also wie immer ist es rätselhaft ein Stück weit. Wir befinden uns auf einer Autofahrt. Eine junge Frau fährt durch den Schneesturm mit ihrem Freund Jake, gespielt von Jesse Plemons, und sie ist Jesse Buckley. Und sie sind auf dem Weg zu seinen Eltern, die sie bisher noch nicht getroffen hat. Und ja, allerdings ist es so, dass sie Zweifel hat, was die Beziehung angeht. Ja, she's thinking of ending things.
Ja.
Und ja, das ist die Situation, in der wir uns am Anfang befinden. Und dann sehen wir, wohin das so führt.
Dann wird's unerfreulich und für mich irgendwie so gruselig, dass ich dann nach, ich glaube, 30 Minuten oder so eine Pause eingelegt hat, die andauert.
Okay, jetzt verstehe ich auch, warum du der Meinung bist, dass es in dem Film um einen Roadtrip geht. Weil irgendwann kommen sie ja dann doch auch an. Und,
ja, das habe ich auch noch gesehen.
So.
Dann, ja. Dann sind sie noch in den Schweinestall gegangen und ja, dann sind sie noch aufs Haus und dann habe ich Pause gemacht.
Ja.
Also diese Mutter da, oh. Ich habe den Trailer vorher geguckt mit Jenny zusammen. Die hat gesagt so, wenn du das guckst, muss ich ins Bett gehen. So, nein, ich guck das, ja, wenn du im Bett bist.
Die wird ja gespielt von Toni Collette. Als wir über den Film vorher kurz gesprochen haben, hat der Christoph schon kundgetan, dass er Toni Collette überhaupt nicht mag. Ich mag sie auch nicht, aber ich halte sie für eine gute Schauspielerin. Und ich finde auch, dass sie hier sehr gut ist.
Mir hat sie Angst gemacht.
Ja, genau. Aber das
soll
ist
sie.
Ja so,
also,
ist ja, genau. Also die Situation ist ja insofern bizarr, die kommen dort an und es ist sofort so eine ganz unangenehme, seltsame Atmosphäre, Und zwar so, dass man erstmal, also ich muss zugeben, dass ich mich zum Teil da auch erinnert gefühlt habe an Dinge, die ich schon erlebt habe in ähnlichen Situationen.
Echt?
So, dass du das Gefühl hast, in der Interaktion zwischen deinem Partner und seinen Eltern schwingt eben so eine ganze Geschichte von irgendwie unterdrückten Konflikten, unterschwelligen Aggressionen, irgendwelchen Issues von vor 25 Jahren und sowas, alles Mögliche schwingt da so mit. Und du bist in dieser furchtbar unangenehmen Situation, dich da irgendwie ja verhalten zu müssen, obwohl du natürlich mit keinen Punkt hast, an dem du da sinnvoll angreifen kannst und so. Und das wird natürlich gesteigert hier dadurch, dass sie sowieso Zweifel an der Beziehung hat oder man nicht so richtig weiß, ob das von ihr aus überhaupt, ob er überhaupt ein Partner ist, für den sie sich wirklich interessiert und sowas. Also ganz unangenehme Situation auf jeden Fall. Ja, wie und war es bei dir so, dass du gesagt hast, du findest es so unangenehm, dass du es nicht weiterschauen willst? Oder war es eher so, dass du dachtest, okay, ich kann das nicht in einem durchstehen und dann hast du halt mal eine Pause gemacht und dann hat man halt nie Lust, wieder dorthin zurückzugehen? Oder?
Ja, also ich hatte schon Schwierigkeiten. Ich glaube, ich habe für diese 30 Minuten oder so über eine Stunde gebraucht. Weil irgendwie dann schreibt jemand eine Nachricht, dann machst du Pause. Oh, gut, Pause, okay. Alles klar, du musst irgendjemand antworten. Sonst irgendwie, ich musste dann noch was organisieren. Dann machst du mal kurz Pause und es war nicht so, dass es so ist, dass man sich mit Genuss hinsetzt. Ich glaube aber, dass mir der Film, also vielleicht nicht gefallen, aber irgendwas gegeben hätte, wenn ich den zum Beispiel in der Sneak hätte schauen müssen.
Ja, genau.
Oder
ja.
Wenn ich mit jemandem ins Kino gegangen wäre, der gesagt hätte, Mensch, das ist ein Film, der interessiert mich, komm mal mit, könnte dir vielleicht auch gefallen oder guck dir den mal an, lass uns mal zusammen ins Kino gehen und dann sitzen wir drin. Ich alleine hätte ich mir, glaube ich, nicht ausgesucht. Aber manchmal ist es ja so, dass jemand sagt so, ach komm mal mit, wir gehen ins Kino, der Film, man hat einfach Lust, ins Kino zu gehen. Gut, im Moment nicht, aber früher, damals, du erinnerst dich. Wo man einfach so auch mal mit ins Kino gegangen ist und einen Film geschaut hat, wo man vorher und nachher vielleicht auch sagt, den hätte ich mir sonst nie angeguckt, aber irgendwie cool, dass ich es durchgestanden habe. Und mein Problem ist dann halt hier zu Hause, das habe ich auch schon bei anderen Filmen gesagt und erlebt, man hat halt dann einfach irgendwann den Moment, wo man sagt so, ich möchte jetzt nicht mehr, ich möchte das nicht weiter gucken, ich mache mal eine Pause und dann muss man sich irgendwie motivieren. Also weiß nicht, ich hätte ja heute in der Mittagspause von der Arbeit im Homeoffice, kann man ja auch sowas gut mal gucken, aber nö, dann habe ich anderes gemacht und keine Ahnung. Also
ja, also bei mir ist so, dass ich mich, was Charlie Kaufman macht, interessiert mich irgendwie immer, aber es ist mir in der Vergangenheit doch auch häufiger so gegangen, dass ich dann dachte, okay, das ist irgendwie, der ist sehr schlau auf jeden Fall und das sind auch irgendwie kluge, interessante Filme, aber gleichzeitig ist es mir zu verkopft. Und das finde ich hier auch. Also zwar, ich finde, dass auf irgendeiner Ebene so dieses Unangenehme und das Atmosphärische, das ist wahnsinnig gut gemacht. Auch die Schauspieler sind gut und das Set-Design finde ich sehr wirkungsvoll und so. Aber gleichzeitig ist auch so, dass irgendwo in dem Film denke ich mir dann so, okay, aber vielleicht will ich doch mehr erzählt bekommen oder so, weil es fühlt sich dann ein bisschen an wie ein sehr gutes, sehr unangenehmes Gedicht oder sowas. Wo ich denke, okay, 40 Minuten gehe ich da vielleicht mit, aber irgendwann, ja, also übersteigt es dann auch die Kraft meiner Geduld. Und ein bisschen so ging es mir bei Synecdoche in New York auch. Irgendwie. Und so geht's mir. Ich versuche, seinen Roman zu lesen. Seit September schon lese ich an seinem Roman And Kind. Und da geht's mir genauso. Ist auch so.
Du liest ja sonst irgendwie 3 Romane in der Woche gefühlt.
Ja, im Moment nicht.
Aber, ja gut,
aber schon
normalen
meine
Zeiten.
Frequenz. Ja, meine Frequenz ist höher. Aber mit diesem Roman tue ich mich auch extrem schwer. Es sind immer so Teile, wo ich denke so, oh, wie schlau oder wie gut gemacht. Aber irgendwie ist auch nichts drin, was mich so. Also es entwickelt sich kein Sog, der bei mir das Gefühl erzeugt, ich möchte das jetzt weiterlesen oder so, sondern es bleibt immer irgendwie so Arbeit ein Stück weit. Und dann irgendwann verlässt einen so der Wille, das durchzuführen. Ein bisschen ging es mir auch jetzt bei diesem Film so. Insofern interessante Ansätze, aber Also für mich irgendwie unbefriedigend. Ich respektiere das Unangenehme, was er erreicht, aber
ja.
Aber ja.
Ich habe ihn natürlich jetzt nicht fertig geguckt und ich möchte jetzt auch nicht spoilern für irgendjemand, der es vielleicht fertig schaut. Ich hatte so ein paar Stellen, wo ich dachte so, naja, aber also selbst nach einer halben Stunde das Gefühl, okay, ist ja irgendwie logisch, auf was es hinausläuft, laufen könnte, wenn man irgendwie, es sind ja so ein paar Clues eingebaut. Vielleicht besprechen wir das nach der Sendung nochmal kurz, ob ich in meinen Gedanken ungefähr richtig liege. Aber das fand ich dann auch, ja, ein bisschen blöd. Ich habe 2 Tage vorher Eternal Sunshine geschaut, auf deine Empfehlung hin. Und also dieses so Vorhersehen, Sachen schon so, ja, guck mal, da ist ein Clou, das könnte sein, das könnte sein, hatte ich da auch ein bisschen das Gefühl. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Was mir jetzt noch so gleich am Anfang aufgefallen ist, ich hatte so dieses im negativsten aller Sinne Sundance-Gefühl.
Oh, okay.
Was man, also
interessant,
wenn jemand negativ über Sundance redet, verkopfte Filme, viel Gelaber, Wackelkamera, 4:3, Alter, 4:3, wirklich, also das ist, was soll das? Also ernsthaft, es hat doch keiner mehr einen 4:3 Fernseher zu Hause stehen. Das ist doch Käse. Also also ja, du möchtest damit irgendwas Tolles erreichen und irgendwie in die Geschichte oder in deine eigene Geschichte oder in irgendeine andere zerstörte Geschichte gehen. Aber
ich weiß gar nicht, ob ich diese Sundance-Zuschreibung, ob ich das so teile, weil ich finde, bei Sundance ist ja, also wenn ich was so eine unangenehme Sundance-Assoziation habe, dann ist es sowas, ist Indie, aber irgendwie doch auch so intellektuell gefällig ein Stück weit. Es soll doch irgendwie so uplifting sein oder irgendwie so wertvoll wirken. Und hier ist es so, dass der Film ja so eine hohe Bereitschaft mitbringt, einen zu nerven oder zu anzuöden vielleicht oder einen so zu irritieren und abzustoßen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so Sundance-mäßig finde. Also klar sieht man dieses Indie-Ding, sieht man schon, aber ich weiß gar nicht. Also ich respektiere an dem Film eben durchaus, wie stark Charlie Kaufman hier so sein eigenes Ding macht, ganz offensichtlich. Aber dann ist halt so immer die Frage, will ich überhaupt so im Gehirn von Charlie Kaufman sein? Da bin ich nicht so sicher. Also ich habe das Gefühl, es funktioniert immer dann besser, wenn ein anderer Regisseur das, was er sich ausgedacht hat, eben in eine etwas gefälligere Verpackung bringt. Eben damit es ein bisschen süffiger wird. Weil Charlie Kaufman ist eben vieles, aber süffig ist er nicht. Und er hat ja in der Vergangenheit bei Adaptation und Being John Malkovich, die ja beide von Spike Jonze sind, die sind ja auch so versponnen und verschachtelt und originell irgendwie, aber sie sind halt trotzdem deutlich süffiger als das, was Charlie Kaufman selbst so macht. Also ich finde, für mich ist er so ein klassischer Fall von jemandem, der unheimlich davon profitiert, mit jemandem zu kooperieren, der da etwas gefälliger vorgeht. Ja.
Ja. Also ich weiß zwar nicht, ob man das Skript hätte, ja, angenehmer, also dieses Gedicht am Anfang und diese, oh, Alter.
Das basiert ja auf einem Roman, gell? Aber ich kenne ihn nicht, ich habe ihn nicht gelesen, insofern weiß ich nicht.
Nach der Zeit, die du bisher für den anderen Roman brauchst.
Ja, aber es ist nicht sein Roman.
Achso, nicht sein Roman,
nee.
Ach so.
Nee, das okay. Nicht. Ja. Tja, also ja, es ist tatsächlich so, ich habe noch nie einen Charlie Kaufman gesehen, wo ich das Gefühl hatte, das war jetzt totale Zeitverschwendung. Hinterher habe ich immer so das Gefühl, es war irgendwie interessant und anders und ich bin ganz froh, dass ich es gesehen habe, aber ich kann auch nicht behaupten, dass mich das jetzt wirklich überzeugt oder total vom Hocker gerissen hat oder so. Ja. Und eben in einem Jahr, in dem ich praktisch keine Filme gesehen habe, wenn ich jetzt quasi eine Top-10-Liste machen würde, dann müsste dieser Film ja fast schon irgendwo vorkommen, weil ich sonst nicht so viele neue Filme gesehen habe.
Gut, aber wenn du nur 10 Filme schaust, gilt das natürlich nicht.
Das ist ja und gut. Das würde mich etwas schmerzen, ehrlich gesagt. So. Nee, auf Platz 3, I'm thinking of anything.
Mm. Platz 4 ist leer, weil nichts anderes da ist. Nee, das Jahr hat ja noch ein paar Tage vor sich, da kannst du ja noch...
Nein, das habe ich ja letztes Jahr gesehen, ja 2020.
Ach so.
Also auf Platz 5 bis 32 kommen dann alle Christmas-themed Netflix-Originals, die ich beim Bügeln gesehen habe. Also
du hast ja an Weihnachten viel gebügelt oder vor Weihnachten viel gebügelt.
Ja, die Netflix Originals sind ja seit August bei Netflix verfügbar, insofern. Da muss man,
Du hast seit August Weihnachtsfilme geguckt?
Ja, ich habe im August in Vorbereitung auf die zweite Staffel von Yem Til Yul, habe ich die erste Staffel nochmal geschaut und dann war ich irgendwie schon in Weihnachtsstimmung.
Okay. Wir haben Anfang Oktober angefangen, Weihnachtslieder auf der Ukulele zu üben, damit wir dann für Weihnachten fit sind. Aber es war keiner da, mit dem wir hätten Musik machen können.
Oh.
Da haben wir für uns gespielt.
Auch schön.
Ja, aber unsere Tochter mochte es nicht so gerne, wenn wir Ukulele spielen. Deswegen, wir dürfen immer ein Lied spielen und dann hält sie entweder den Mund zu oder die Ukulele und trägt die Noten weg.
Der Lerner mag das nicht, wenn wir singen. Wenn wir singen, dann schreit er immer ganz laut, nein, nein, nein.
Das war lustig.
Es ist okay, ich verstehe, also so als Kommentar ist das jetzt nicht vollkommen unzutreffend, aber sehr höflich ist es auch nicht, das muss man jetzt schon mal dazu sagen.
Nee, aber vielleicht hat er dieses Perfect Pitch, wie heißt es denn?
Ja, absolute Gehör.
Absolute Gehör. Und hört halt jede Note, die er nicht ganz genau trifft und dann ist das schon schmerzhaft, könnte ich mir vorstellen.
Nicht ganz genau, nein.
Ja. Ja, keine Ahnung. Ich treffe keine, das weiß ich.
Also irgendwie mag er es auf jeden Fall nicht. Tja. Vielleicht sollten wir es mal mit der Ukulele versuchen. Vielleicht würde er das dann gut finden.
Oder was ganz gut funktioniert, wo wir echt 3 Lieder mehr singen können, wir haben so Rasseleier gekauft.
Ah ja, die finde ich super.
Und dann kann sie mit Musik machen.
Da denke ich immer dran, wie wir in der pinken Bar waren und der Elis das Rasselei vom Ben oder sowas bekommen hat und wir dann mal gesehen haben, wie ein Rasselei sich anhört, wenn jemand das richtig kann.
Ja, das ist krass.
Das war echt beeindruckend. Ja. Wie bei vielen solchen Instrumenten, wo Leute denken, da ist doch nichts dabei. Und wenn du dann einmal jemanden hörst, der das richtig kann, dann denkst du so, oh, okay.
Ja, auch so eine einfache Trommel, so wo man draufhauen kann, so. Ja, okay, habe ich jetzt probiert, ich kann da draufhauen. Und dann siehst du da einen Virtuosen und dann ist das schon. Ja.
Ja.
Bob, du hast I'm Thinking of Ending Things nicht geschaut, oder?
Nee, habe ich nicht.
Deswegen bist du so schweigsam.
Ich habe das mir durchgelesen und habe dann gedacht, nicht so mein Thema gerade. Und dann habe ich nicht geguckt, muss ich zugeben.
Also ich denke, unter normalen Bedingungen wärst du vielleicht der meiner Kollegen hier im Podcast gewesen, der ihn am ehesten irgendwie hätte runterschlucken können, den Film. Aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass du da riesig was verpasst hast, indem du ihn nicht geschaut hast. Insofern, ja.
Naja, möchtest du dem Film trotzdem Punkte geben abschließend?
Ja, ich meine, dieses so hat mich nicht so richtig überzeugt, aber ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe und irgendwie doch interessant ist ja immer schwer, in Punkte zu fassen. Ich würde halt sagen so 6 Punkte, weil er mir eigentlich nicht so richtig, ja, es kommt mir zu gleichzeitig zu hoch und zu niedrig vor so, aber ja, es ist halt so. Okay. Er hat mir eigentlich nicht für 6 Punkte gefallen, aber gleichzeitig war er viel interessanter als 6 Punkte. Insofern, ja.
Ja, 6 Punkte.
Ja.
Ist dann so. Sehr gut, ich möchte keine Punkte geben. Ich habe da echt zu wenig von gesehen, als dass ich da ernsthaft Auskunft geben könnte.
Ja.
Das bringt uns aber doch zu etwas Erfreulicherem. Die Droge der Wahl. Ich habe vorhin meine Kapitelmarken kaputt gemacht, jetzt muss ich die erstmal wieder händisch eintippen.
Was einem so alles passieren kann.
Ja, so irgendwie blöd, falsche Knöpfe ja, gedrückt, dann
Claudia,
der geschoben.
Was gibt's bei dir? Bist du immer noch bei Tee oder wo warst du zuletzt? Ich habe schon wieder alles vergessen.
Ja, bei Wasser. Ich bin in den Keller gerannt und habe nichts zu trinken mitgebracht, leider. Insofern.
Oh nein!
Setze ich auf dem Trocknen.
Und steht, es ist nicht mal irgendwie ein Weinschrank nebenan, wo du jetzt einfach einen Kopf abbeißen kannst und einen Wein trinken könntest?
Also eine Palette Gingerbier hätte ich hier in Griffweite, aber
es geht schlimmer.
Ja, stimmt. Könnte ich eigentlich meins holen. Ja, vielleicht mache ich das. Ja, ich gehe mal ein Gingerbier holen.
Okay.
Das ist eine gute Idee.
Sehr gut. Bob, was trinkst du?
Bei mir gibt's einfach mal wieder Negroni. Aua, jetzt hätte ich beinahe den Eis auch mal fallen lassen. Mit Granit Gin vom Herrn Penninger. Und immer noch derselben Flasche Belsazar Red, die ich jetzt langsam mal leer kriegen muss. Und ja, Campari natürlich.
Okay.
Und bei dir?
Ich habe irgendwie die letzten Tage schon mit Migräne. Oh, geiler Sound.
So.
Jetzt erfahrt ihr aber alle Soundeffekte auf, die es gibt. Ich kämpfe die letzten Tage mit Kopfschmerzen und trinke deswegen ein alkoholfreies Bier. Nicht so aufregend.
Von der Marke?
Erdinger. Meine
ja, stimmt, bei dir
Zielkanalbier.
Zielkanal, Haupthaus- und Hofmarke. Der gute Erdinger.
Ich habe natürlich wieder vergessen, Flaschenöffner mit runterzunehmen, aber ich habe ja glücklicherweise noch eine Pflanze hier unten stehen. Jetzt habe ich es einfach in der Pflanze auf. Nein, ich hatte eine Flasche Wasser.
Ich wollte gerade schon sagen, so gibt doch diesen, war es nicht auch in irgendeinem Film, wo der sich dieses Twist-Cap-Bier in der Augenhöhle aufdreht? In irgendeinem, hatten wir mal in der Sneak, glaube ich.
Oh ja, das stimmt.
Tut sich dann weh, oder wie?
Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, der macht es einfach so cool nebenher und man sieht es so und denkt sich so, what? Was hat er gerade gemacht?
Ja, stimmt, ich erinnere mich, aber ich weiß auch nicht, was es ist.
Ja. Damals gab es ja diese Twist-Cap-Bierflaschen noch nicht bei uns zu kaufen. Also mittlerweile hatte ich sowas zumindest in Spanien öfter mal in der Hand. In den USA sind die ja, glaube ich, irgendwie omnipräsenter. Da konnte ich das nie so genau einschätzen, wie schwer das aufgeht und was das für ein Stunt ist. Aber wenn man es mal in der Hand hatte, möchte man es nicht mit seiner eigenen Augenhöhle nachmachen.
Ja, mein ehemaliger Chef hat bei den Amerikanern immer angegeben, dass er mit allem die deutschen Bierflaschen aufkriegt und hat dann irgendwie Servietten klein gefaltet und die aufgemacht und ja. Er war dann irgendwann nicht mehr in der Firma. Aber es lag wahrscheinlich nicht an seinen Öffnungskünsten für Bier. Ja, so. Wir haben noch einen weiteren Film, ich stotter jetzt, weil ich wieder die richtige Kapitelmarke finden muss, geschaut. Also, wie eben angekündigt, habe ich Eternal Sunshine of A oder The?
Of the Spotless Mind.
Geschaut und du vermutlich schon das eine oder andere Mal mehr.
Ich glaube, es gibt keinen Film, den ich so oft im Kino gesehen habe wie diesen. Weil der kam damals raus, als ich in Schottland war und als ich diesen Kinopass hatte. Und außerdem war es die Zeit, er kam im April raus. Und das war die Zeit der schlimmste Liebeskummer meines Lebens.
Oh nein.
Und da bin ich wirklich zum Teil dreimal am Tag in diesen Film gegangen. So.
Dreimal am Tag?
Ja, quasi. Ich wollte nicht nach Hause in meine 6 Mädchen im ersten Studienjahr WG und konnte es da nicht aushalten. Und deswegen habe ich mich im Kino aufgehalten und bin einfach von einer Vorführung in die nächste gegangen. Ja. Und dann habe ich ihn einige Male seitdem gesehen und jetzt hatte ich ihn bestimmt 10 Jahre nicht gesehen und jetzt habe ich ihn auch wieder gesehen. Ja.
Möchtest du uns kurz, also mir und den Hörern vor allen Dingen erzählen, worum es geht, so in wenigen Sätzen?
Ich finde es so schwierig zu entscheiden, was man verraten darf. Auch weil es bei mir jetzt schon so lange her ist, dass ich ihn gesehen habe, ohne was zu wissen. Insofern, was ist denn dein Ansatz? Was würdest du denn preisgeben?
Hm.
egal was du jetzt sagst, Claudia sagt gleich, oh nein, das hättest du nicht sagen dürfen.
Ja, das Gefühl habe ich, aber wir hätten das hätten wir mal vorher besprechen sollen.
Also letztendlich geht's, die Hauptfiguren sind gespielt von Jim Carrey und Kate Winslet, und es geht eben um Beziehungsende und die Frage, wie man mit schmerzhaften Erinnerungen umgeht im Prinzip. Viel mehr würde ich, glaube ich, gar nicht verraten, oder?
Okay, ja.
Oder würdest du verraten, was der... Ich weiß nicht, ich kann wirklich nicht mehr entscheiden, wie wichtig das für einen ist, das nicht zu wissen. Beim ersten Mal.
Ich hatte den Eindruck, dass es ja relativ schnell erklärt wurde.
Okay,
was,
ja, dann...
Was sie machen. Und okay. Fand es von daher... Hätte ich jetzt nicht, vielleicht wusste ich sogar vorher schon.
Okay.
Also es steht ja. Übrigens auch im anderes Texte der IMDb direkt im ersten Satz.
Okay. Gut, also dann, es geht um das Löschen von schmerzhaften Erinnerungen. Also es gibt quasi eine Praxis, wo du hingehen kannst, und dann wird alles ausradiert, was du, woran du dich nicht erinnern möchtest, in Bezug auf eine Person, von der du dich getrennt hast, oder dein Hund, der verstorben ist und du kannst nicht ohne ihn leben und so weiter, damit du nicht unter diesen Schmerzen leiden musst. Und die Frage, die Leitfrage des Filmes ist eben, wie gehst du damit um, wenn jemand dich quasi ausradiert hat aus seiner Erinnerung? Ja, ich weiß nicht, also ich habe ja, glaube ich, ist schon zu erkennen gegeben, ich liebe diesen Film, es ist einer meiner Eternal Top 3. Ich finde einfach, dass er perfekt ist, und es ist auch so, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, entdecke ich neue Dinge, sehe ich Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich finde, dass Jim Carrey nie besser war als in diesem Film. Ich finde ihn einfach großartig. Ich finde auch die Nebenrollen, Mark Ruffalo ist so gut in der kleinen Rolle. Kirsten Dunst ist sehr gut in der kleinen Rolle. Ich liebe den Film einfach. Ich mag ihn. Aber jetzt interessiert mich natürlich, wie du ihn fandst, Stefan. Wenn du jetzt sagst, du fandst ihn nicht so, ist es total okay.
Übrigens. Also ich liebe ihn nicht. Ich liebe ihn nicht so sehr, wie du ihn liebst. Also zum einen hat mich den ganzen Film über diese halbgare Wackelkamera gestört. Also das war, also mir war es zu unruhig. Das habe ich ja schon mehrfach irgendwie gesagt, so, wenn man durch eine Gruppe oder über den Weihnachtsmarkt läuft mit der Kamera und da sich alles bewegt und wackelt, kein Problem. Aber wenn man irgendwie am Strand steht und es kaum Wind ist oder vielleicht auch Wind ist, dann muss die Kamera nicht wackeln, als, weiß ich nicht, hätte man gerade zu viel Kaffee getrunken und fängt an zu zittern oder so. Also das fand ich durch den Film weg unangenehm, und es hat mich auch immer wieder rausgebracht. Also ich habe immer wieder gedacht, so, also, Alter, halt das Ding ruhig, jetzt, ich möchte den Film gucken.
Also ich finde, dass es nötig ist, weil wir uns in Erinnerungen befinden, die sich auflösen quasi. Und da gehört das einfach für mich dazu. Das ist für mich ein stilistisches Element, was das ausdrückt, wo wir sind in diesem Film.
Aber wackeln die nicht auch, wenn die da bei ihm im Zimmer sind und über ihn reden?
Bei den Technikern?
Ja, bei den Technikern. Auch da.
Ja, also ich finde, empfinde das eben so, dass das quasi was über die Beschaffenheit von Erinnerung aussagt und so. Also ich empfinde das anders. Ich finde, das ist ein stilistisches Element, was für mich was ausdrückt darüber, wie sich Erinnerung anfühlt oder sowas. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also wenn man das generell nicht mag oder da generell empfindlich ist, dann kann einen das natürlich rauswerfen. Ja.
Okay, vielleicht hätte ich eine schärfere Unterscheidung dann mir gewünscht, beziehungsweise vielleicht ist es mir auch nicht so bewusst aufgefallen, dass man sagt, okay, hier sind wir in Erinnerung, hier sind wir in der Jetztzeit, was auch immer das ist, hier sind wir in anderen Gedanken, und dann verhält sich die Kamera eben unterschiedlich. Aber
ich glaube auch nicht, dass es so ist, also dass es so klar voneinander zu trennen ist. Das wäre auch nicht sehr das wäre überhaupt nicht Charlie Kaufman typisch, dass du so klar erkennbare Abgrenzungen vornimmst. Der macht ja eigentlich das Gegenteil. Bei ihm fließt ja immer eins ins andere. Und ich meine, klar, es ist jetzt Michel Gondry, aber Michel Gondry, bei ihm sind die Übergänge zwischen tatsächlichem und fiktionalem ja auch immer total fließend. Insofern, das würden, glaube ich, beide ablehnen, diese Vorstellung, dass man so ganz klar erkennen kann, was jetzt was ist oder so.
Ja. Ja, man muss ja nicht komplett ruhig halten, aber weißt du, wenn du mit der Bewegung was zeigen willst und du es halt quasi immer zeigst, ja,
also
schwierig.
Ich finde die Bewegung erzählt ein Gefühl eben, weißt du, die für mich drückt die was aus, was für mich so der Grundton dieses Filmes ist. Aber ja, okay. Ja.
Es ist aber jetzt nicht schlimm oder so, dass das es hat mich halt immer wieder rausgebracht. Sonst hat er mich schon gut unterhalten. Ich hatte irgendwie immer mal wieder so das Gefühl, so okay, ich hab's verstanden. Es kann weitergehen, bitte. Aber dann hat er es doch immer wieder geschafft, eine neue Idee zu bringen. Also so, also weiß nicht, diese Erinnerungen, die ihm beim Löschen entgleiten, im weitesten Sinne. Dann sieht man das, dann sieht man noch eine Erinnerung, dann sieht man noch eine Erinnerung, so, okay, habe ich verstanden. Darum geht's dir jetzt, das möchtest du zeigen. Und dann kommt noch eine und dann denkst du, jetzt reicht's. Und dann macht er aber noch so einen Twist und erzählt es nochmal anders. Und irgendwie war ich da aber schon in dieser Stimmung, dieses, so jetzt, komm, weiter, Öde, so, erzähl mir was Neues. Und dann kam das und also für mein Gefühl war das dann schon zu spät. Ist nicht so, dass mir der Film nicht gefallen hat, aber ich versuche die ganze Zeit zu ergründen, warum ich nicht so diesen begeisterten Zugang bekomme. Also hat mir gut gefallen, war jetzt auch nicht, dass ich sage, also Wackelkamera hin oder her, okay, geschenkt. Da gab es viele Sachen, die ich an dem Film richtig doof fand oder so. Aber dieses wow, unfassbar bester Film aller Zeiten oder ein ganz wundervoller Film oder Top 10 oder was auch immer, habe ich nicht. Vielleicht war ich auch in der falschen Stimmung und habe gerade kein Liebeskummer, glücklicherweise. keine Ahnung, also ich kann mir schon vorstellen,
ist ja auch total okay, also ist ja nicht
in so einer Situation ist, dass einen dieser Film nochmal ganz anders anspricht. Es fühlt sich ja zumindest zum Teil an wie eine Option.
Ja, das kann schon sein. Also, dass quasi der Film bei mir gelandet ist, auf die Art, wie er gelandet ist, weil ich gerade an diesem Punkt in meinem Leben war. Das kann auf jeden Fall sein, auch zum Teil. Ich finde halt, also was ich so toll an dem Film auch finde, ist, abgesehen von eben der großen Geschichte, die er erzählt, die Fragen, die er aufwirft, ist er für mich eine Sammlung von perfekten Miniaturen aus eben einer Beziehung, die wiedererkennbar sind für mich auch. Also so viele kleine Dinge, die, finde ich, so gut beobachtet sind. Und also zum Beispiel, wenn Jim Carrey sich bei seinen Freunden, bei diesem Pärchen ausheult und erzählt eben der Frau von diesem Pärchen, was gerade so passiert ist und über was er sich aufregt und so. Und währenddessen im Nebenzimmer hämmert der Mann an so einem Vogelhaus rum. Und es macht die Frau total wahnsinnig, dass er diesen Lärm nicht abstellen kann, weil sie sich ja gerade hier unterhält und versucht, Beziehungsratschläge zu geben. Und dann irgendwann kommt so eine kleine Seitenbemerkung, dass er aufhören soll. Und dann sagt er so mit so einer irgendwie gerade noch so unterdrückten Aggressivität, I'm making a birdhouse. Ja. Und das ist einfach dieser kleine Dialog. Ich finde, da steckt so viel Wahrheit über Beziehungen, die schon lange existieren drin und sowas. Also es ist einfach, ja, ich finde, so vieles daran ist so unheimlich gut beobachtet und gut dargestellt. Der Film ist einfach für mich so eine Schatzkiste. Jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, entdecke ich neue Dinge und weiß andere Dinge zu schätzen, die ich eben auch nach, ich weiß gar nicht, wie oft ich den dann gesehen habe, wahrscheinlich 40 Mal oder sowas, ja. Alles in allem.
Ja, spielt auf jeden Fall für den Film. Ich habe auch das Gefühl gehabt während des Films, da passieren jetzt so viele Sachen drumherum und nebenher und hier noch was und da noch was. Manchmal wirkt es auch etwas zu konstruiert, weil dann halt eben viel passiert. Ja.
Also es ist eben so, ich finde das, was ich vorhin auch an Kaufman kritisiert habe oder was nicht so mein Ding ist an ihm, ich finde, viele Dinge davon sind auch bei Eternal Sunshine erkennbar in Ansätzen. Also dieses vielleicht auch in übertrieben vielen Schichten was aufbauen und dann so irgendwie so verkopft sein. Und für mich wird das hier eben perfekt abgefangen durch Michel Gondry, der, finde ich, auch nicht nur gute Filme gemacht hat, aber er hat halt irgendwie eine Vision. Also visuell hat er eine Vision und auch ansonsten vom Gefühl her hat er eine Vision. Und bei ihm, finde ich, in Michel Gondry-Filmen ist es mir häufig so narrativ ein bisschen zu seicht. Es ist auch so ein bisschen so verrückt, aber eigentlich finde ich es ein bisschen zu seicht. Und hier finde ich einfach die beiden zusammen, das ist für mich eine sehr gelungene Symbiose. Ja, also ich liebe den Film einfach. Aber ich bin sehr froh, dass du ihn angeschaut hast, auf jeden Fall. Das freut mich.
Ja, ich bin auch froh, ihn gesehen zu haben. Also schon, hat mir schon gefallen. Und ich, wie gesagt, ich glaube, wenn man eben die Chance oder die Zeit hat, den mehrfach zu gucken, weil es gerade ins Leben passt, hilft das oder erlebt man da immer viel Neues bei. In jeder Sichtung. Also das kann ich mir schon richtig gut vorstellen.
Wer von euch hat Arrested Development gesehen?
Ich dachte mir, das ist eine Band.
Die Serie.
Ich bin gar nicht sicher, dass ich weiß, was das ist. Also habe ich es vermutlich nicht gesehen.
Es ist eine Comedy-Serie, die ich sehr, sehr schätze, weil sie sehr unterhaltsam war, zumindest die ersten vier Staffeln. Da gibt es eine Figur namens Job, gespielt von, oh Gott, wie heißt er? Jetzt fehlt mir der Name. Ich komme gleich drauf. Will Arnett.
Okay.
Und der spielt einen sehr überdrehten, möchte gern Zauberer, der öfter Dinge tut, die er später wieder bereut. Und dann nimmt er immer, er nennt sie Roofies. Ich weiß nicht, ob das technisch gesehen der richtige Begriff für diese Dinger ist, aber er benutzt quasi irgendeine Droge, die er nimmt, um seine Erinnerungen zu löschen, weil es ihm zu schmerzhaft ist, mit diesen Erinnerungen noch rumzurennen. Und okay. Haut sich dann immer diese Pillen rein und er wird dann auch immer extremer. Irgendwann nimmt er so viele von denen, dass er dann sich nicht mehr daran erinnern kann, dass der Dealer, der ihm die immer verkauft, ihm die nicht mehr verkaufen will, und dann weiß er das nicht mehr und geht schon wieder zu dem und der kapiert dann irgendwann, dass er sich nicht mehr erinnert, dass er vor 20 Minuten schon hier war und nichts gekriegt hat. Und lauter solche absurden Elemente passieren dann da immer, oder er versucht seinem Bruder die Dinger zwangs zu verabreichen, damit der was vergisst, was ihm peinlich ist, damit der das nicht mehr weiß und so. Also sie treiben dieses Konzept, was ich mir von dem Film erklärt habe, hier in dieser Serie, an manchen Stellen ein bisschen auf die komödiantische Spitze.
Das ist das Thema dieser Serie, oder?
Nee, das ist
nur ein Side-Character.
Ja, die Serie hat in dem Sinne kein Thema. Es geht um eine sehr reiche Familie, die mit Bauunternehmen, also so eine Baufirma, die sind aber steuerlich mit dem Staat aneinander geraten, haben so ein bisschen ihr Vermögen verloren und versuchen jetzt auf anderen Wegen durchzukommen und leben aber alle immer noch auf extrem großem Fuß, als wären sie immer noch eine sehr reiche Familie, haben aber eigentlich kein Geld mehr und müssen dann alle möglichen Dinge versuchen und zu machen, und die komplette Familie ist extrem dysfunktional. Jeder Einzelne und die Familie als solche, bis auf eine Figur, den von Jason Bateman gespielten Hauptmenschen, der versucht, das alles irgendwie zusammenzuhalten. Das ist eine große Katastrophe und sehr unterhaltsam.
Es gibt in Eternal Sunshine auch so eine Szene, wo Kirsten Dunst, die ist die Sprechstundenhilfe in dieser Praxis, wo das gemacht wird, am Telefon, also ich glaube, Jim Carrey kommt da an, und Kirsten Dunst am Telefon und erzählt irgendjemanden, nee, aber wir haben ihnen doch gesagt, sie können diese Prozedur nicht mehr als zweimal im Monat oder sowas machen. Oder so. Und da habe ich dann auch so gedacht, so, okay, das ist ja auch so eine logische Frage. Jedes Mal, wenn ich da ankomme, denke ich mir so, Moment, aber wenn das gelöscht wird, wüsstest du, kann dann diese Unterhaltung so überhaupt stattfinden? Oder was, jedes Mal mache ich mir dann Gedanken drüber, wie sieht das aus? Was ist dann wirklich gelöscht? An was kannst du dich erinnern? Kannst du dich daran erinnern, dass du was gelöscht hast? Oder kannst du dich daran erinnern, dass du in dieser Praxis warst? Oder ist die Praxis auch gelöscht? Und irgendwie so, ja, mit den logischen Fragen setzt man sich dann natürlich auch auseinander.
Ja. Ja,
das und irgendwann hat man dann so einen Knoten im Hirn und denkt so, oh, egal.
Ja, da gab es auch so ein paar Sachen, wo so ein bisschen Logiklöcher drin waren. Also mit diesem, eben was du weißt von dem noch gelöschten oder dass du gelöscht hast, hast lassen, wie auch immer. Weil wenn du ja weißt, dass du irgendwas hast, an das du dich nicht mehr erinnern willst, ist natürlich schwierig, als wenn du gar nicht weißt, dass es da was gab, was dir Schmerzen bereitet.
Ja.
War das ein logischer Satz? Ja, beide. Ja.
So halbwegs.
Ja, also meine Empfehlung ist, lieber den Film schauen als den anderen.
Und also den, das ist auf jeden Fall, ja, die, ja.
Also doch, das ist was, schon ein guter Film. Ist leider nicht so gut erhältlich.
Ja, es war eine Zeit lang war auf Netflix, aber jetzt im Moment ist das nicht.
Ach so, das heißt, man müsste einfach nur bei, wer streamt es oder ähnlichem, sich so eine Erinnerungsfunktion aufmachen, dass man erinnert wird, wenn er wiederkommt. Und dann kann man ihn ganz entspannt schauen.
Genau.
Jo. Ganz entspannt geschaut hast du auch die Serie, ich rate jetzt, Never Have I Ever. Ich kenne das genau. Ja nur als irgendwie lustiges Spiel bei Ellen in ihrer Talkshow, wo irgendwelche Promis dann peinliche Sachen zugeben oder lustige Gesprächseinstiege haben, aber ich glaube nicht, dass es das ist, oder?
Ja, das ist ja irgendwie, anscheinend ist das ja so ein amerikanisches Partyspiel oder so unter Teenagern oder so. Ich kenne das eigentlich auch nur aus Filmen.
Ach, ist das sowas wie Wahrheit oder Pflicht am Ende, oder?
Sowas in der Art, ja.
Wahrheit wahrscheinlich.
Genau, ja, sowas in der Art. Ja, also ich hatte ja einen Moment überlegt, auch nochmal über Bridgerton zu sprechen, aber ich vertraue einfach mal, dass der Christoph das schon abgedeckt hat. Deswegen sage ich lieber was über Never Have I Ever, eine Netflix-Serie, von der im letzten Jahr im April die erste Staffel angelaufen ist. Die Serie ist auf dem Mist gewachsen von Mindy Kaling. Und basiert wohl auch zum Teil auf ihren eigenen Erinnerungen. Allerdings spielt sie in der Gegenwart. Es geht um eine 15-jährige indo-amerikanische Highschool-Schülerin, die heißt Devi Vishwakumar. Und die hat eine relativ harte Zeit hinter sich und sie hat vor allen Dingen auch das Problem, dass sie einfach sehr uncool ist und das ist ja so ein Standardbeginn in Filmen und Serien im amerikanischen Highschool-Setting. Sie will halt cooler werden und sie hat Pläne dafür, wie das funktionieren könnte. Und ja, und dann ist es eben so, dass in jeder Folge gibt es eben ein Never Have I Ever, also eine Sache, die sie nie gemacht hat, die diese Serie dann verfolgt, während sich die Handlung so entspinnt. Und zusätzlich wird die Serie noch erzählt, also der Erzähler wird gesprochen von John McEnroe, der auch als John McEnroe in Erscheinung tritt. Genau, der Tennisspiel ist sehr lustig. Am Anfang stellt er sich auch vor und sagt, ich bin John McEnroe. Und sagt dann so, ja, und es wird noch Sinn ergeben, warum ich hier die Geschichte von Devi Vishwakumar erzähle.
Ja, jetzt hast du mich.
Ja, aber das kann ich natürlich nicht verraten, warum das dann später Sinn ergibt. Und diese Serie ist sehr kurzweilig. Sie ist, die Folgen sind, also es gibt 10 Folgen bisher, eine zweite Staffel kommt in diesem Jahr. Und die 10 Folgen haben je 30 Minuten. Das heißt, es ist jetzt auch nicht viel Material. Sehr kurzweilig und witzig. Und eben auch originell, aber gleichzeitig werden natürlich viele Dinge bedient, die man auch aus anderen Highschool-Geschichten kennt. Also ich fand das wirklich sehr nett und gut gemacht und es hat mich wirklich ausgezeichnet unterhalten. Insofern wäre das eine Empfehlung von mir. Wer dieses Genre auch nur im Entferntesten mag, sollte sich Never Have I Ever auf jeden Fall anschauen. Coming of Age, Highschool, ja. Schöne Serie.
Klingt fast so, als könnte ich da mal reinschauen. Ich habe es mal auf meine Liste geklickt, aber diese Liste ist lang und sie wird im Moment sehr unzuverlässig abgearbeitet. Sagen wir mal so.
Schön gesagt.
In Deutsch heißt die noch nie in meinem Leben.
Ah ja.
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 Ja, das trifft es ja halbwegs.
Ja, 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 das ist schon ganz nah dran. So, das war's mit unseren Filmthemen für heute. Wir kommen gleich nochmal zu im weitesten Sinne Kultur zurück. Aber wir wollen noch erstmal kurz von Claudia hören. Wie war das Jahr? Der eine oder andere Hörer hat dich vermisst, habe ich gehört.
Ja,
vermutlich also, alle. Ja.
Nicht alle, denke ich, aber vielleicht.
Sehen wir dann in den Kommentaren unter dieser Folge.
Ja, also es tut mir furchtbar leid, dass ich so anhaltend abwesend war. Das hatte erstmal relativ viel damit zu tun, dass eben der Leander doch noch relativ klein ist und ganze Zeit ich das einfach abends nicht gut hinbekommen habe, da irgendwie zur Aufnahme am Start zu sein. Und dann war es natürlich auch so, dass mit dem Lockdown dann die Kinder zu Hause waren und jetzt seit November bin ich an der Schule und habe jetzt sehr, sehr viel zu tun. Im Moment auch im Distanzunterricht
so
und so.
Ref ist ja schon ohne Lockdown anstrengend.
Genau, also ich glaube, bisher bin ich noch nicht so belastet, also im negativen Sinne, aber ich habe wirklich sehr, sehr viel zu tun und die Tage sind sehr lang, fangen früh an und gehen bis spät abends und ich habe auch für Filme einfach fast keine Zeit gehabt oder ganz wenig und ja, irgendwie ist alles so ein bisschen zu kurz gekommen. Ich habe auch also wirklich E-Mails letztes Jahr praktisch nichts beantwortet bin zu nichts gekommen. Also und gut, einerseits hat man so das Gefühl, es war vielleicht auch das richtige Jahr, um so raus zu sein, weil viele Dinge ja nicht passiert sind, die ansonsten so im D-Zug an einem vorbeigerauscht werden. Ja. Aber irgendwie fühlt sich das halt auch so komisch an, so ein Jahr quasi zu nichts gekommen zu sein. Also ja. Aber mir geht's gut, uns geht's gut. Alle fit, ja. Und das im Moment unterrichte ich halt von zu Hause, ja.
Geht die Lydia in die Kita im Moment?
Ja.
Oder Kindergarten?
Also
beide
die Lydia
jetzt,
geht in, die Lydia geht in den Kindergarten, der Leander geht in die Kita. Das war durch diverse Lockdown und Sommerferien und so weiter, war das tatsächlich schwierig. Der Leander wurde im März letzten Jahres erstmals, haben wir mit der Eingewöhnung angefangen, Anfang März. Dann kam der Lockdown, dann wurde er quasi wieder eingewöhnt vor den Sommerferien. Dann kam die Sommerferien und dann wurde er wieder eingewöhnt im September. Und jetzt seit September ist er jetzt tatsächlich richtig in der Kita und geht auch gerne hin. Also das ist gut und ich bin auch im Moment sehr, sehr dankbar, dass die Politik eben jetzt erstmal die Kindergärten und Kitas weitgehend offen gehalten hat, weil das natürlich gerade jetzt mit so Distanzunterricht von zu Hause, das wäre schon ziemlich schwierig mit kleinen Kindern anwesend insofern. Jo.
Die jetzt nicht einen großen Spaß machen können, wenn du da vor der Klasse stehst und dann läuft im Hintergrund zwei durchs Bild oder hauen sich oder machen sonst
die
irgendwie
Faxen. Die hängen dann ja meistens so hinten an deinem Arm oder sowas oder
oder schreien einfach alles zusammen.
Ja, genau, machen einfach also Geräusche, kann natürlich auch sein, klar.
Jo, insofern, also ich würde sagen, uns ist es im vergangenen Jahr besser ergangen als vielen, dadurch, dass ja beide, der Marc und ich, im öffentlichen Dienst arbeiten. Das ist natürlich, muss man schon sagen, also das einerseits und eben, dass wir ein Haus mit Garten haben und so. Dadurch sind wir eben, sagen wir, von den Hauptstressoren vieler anderer und vieler Familien sind wir jetzt gar nicht so betroffen gewesen. Außerdem sind wir sozial gesehen sowieso Einsiedler. Insofern ist das nicht so viele Leute treffen für uns jetzt auch nicht so ein Riesenproblem gewesen, halt was die Familie angeht und so leidet man natürlich drunter. Aber ansonsten würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass es uns besser geht als sehr, sehr vielen in diesem Land. Und deswegen sollten wir uns über keine Teile von irgendwas beschweren, ganz ehrlich gesagt. Ja.
Ja. Naja, sehr schön.
Ja. Tja.
Wir haben vor... Bob, weißt du das noch, wann wir über dieses Birnenbuch gesprochen haben? Zwei oder drei Ausgaben war das, glaube ich. Christoph hatte während der Weihnachtstage, glaube ich, den Film zu dem Birnenbuch geschaut, das du ihm mal geschenkt hast. Und ich hatte in der Sendung, habe ich mir das, glaube ich, noch gekauft und das stößt auf große Liebe. Ich weiß jetzt leider, ich sage immer Birnenbuch, ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt, die Geschichte der Riesenbirne oder so ähnlich.
Von der Riesenbirne, ja, genau.
Ja. Und deswegen die Frage, hast du noch mehr so Empfehlungen? So ganz uneigennützig. Also ich bin mir sicher, unsere Hörer, die jetzt vielleicht auch das eine oder andere kleinere Kind haben, könnten auch gute Empfehlungen für Bücher brauchen.
Ja, ich meine, gut, wenn man Kinder in dem Alter hat, dann findet man ja immer so das eine oder andere Sachen, die vielleicht nicht so, also ich habe einen ganz guten Tipp, und zwar die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, die sitzen in Volkach und die haben eine Website, auf der sie Buch des Monats, Hörbuch des Monats und App des Monats für Kinder und Jugendliche bekannt geben. Und das ist wirklich bei denen so, das sind halt nicht so die Standardsachen, die du jetzt sowieso in jedem Buchladen rumliegen siehst, sondern sind eben häufig auch besonders schön gemachte Sachen. Und das lohnt sich schon, da mal reinzuschauen. Da ist dann immer zu den, also da kann man eben durch die Galerie der Bücher des Monats, kann man so mal durchscrollen und schauen. Da steht dann immer dabei, für welches Alter die Bücher gedacht sind. Mhm. Und da schaue ich immer mal rein. Und da hatte ich, glaube ich, auch ursprünglich die Riesenbirne her, beziehungsweise die war da, glaube ich, als Hörbuch des Monats irgendwann mal, wurde sie erwähnt. Und ich habe mir dann erstmal das Buch besorgt, dem das Hörbuch zugrunde liegt. Aber das Hörbuch habe ich inzwischen auch angehört und ist auch total super, also wirklich toll.
Okay.
Also das wäre ein Hinweis, das werden wir natürlich verlinken, damit ihr das auch findet. Ansonsten habt ihr.
Wer jetzt unterwegs ist und denkt so, wie hieß diese Akademie nochmal?
Also Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach. Die Präsidentin ist die Frau Dr. Pecher, die war mal meine Dozentin an der Uni jetzt tatsächlich. Da halt, so kam ich auch auf die ursprünglich mal. Ja.
Okay, Volkach ist irgendwie Würzburg, die Ecke im weitesten Sinne, gell?
Ja, genau. Ich war da auch mal auf einem Blog-Seminar. Das war total toll.
Der Patenonkel von meinem Bruder hat da gewohnt. Also,
ah ja, kleine, ja, süß, schön in Volkach, irgendwie so klein und nett. Ja, ich habe noch ein paar Bücher, die so Lieblingsbücher meiner Kinder im Moment sind. Und zwar einerseits ein Buch, das heißt Die goldene Funkelblume. Das ist ein Bilderbuch mit unheimlich schönen Designs, so ein bisschen hipstermäßig designt, muss man sagen, weil es so einen Retro-Style hat.
Ich glaube, das hat der Christoph mir auch schon irgendwann mal empfohlen.
Ja, das habe ich ihm auch schon geschenkt. Das haben wir dem Lucius letztes Jahr geschenkt, ja, genau.
Die Jenny kannte das, glaube ich, auch und war auch sofort so, ach, das, ja, das ist so schön.
Genau, also die goldene Funkelblume, da gibt's inzwischen auch eine Fortsetzung, das heißt Fuchs auf Mission in der Tiefsee, ist auch total schön. Das liebt der Leander, weil der Fische toll findet und so. Also das sind zwei wirklich schöne Bücher. Dann auch Bilderbücher, die ich richtig toll finde, ist Kalle und Elsa, heißt der erste Band. Und der zweite Band heißt Kalle und Elsa lieben die Nacht. Da geht's um so zwei Freunde im ersten Band, die in den Garten gehen und dort eben so ganz fantastische Abenteuer erleben. Krokodil treffen und sowas. Das ist richtig schön, ist auch grafisch unheimlich schön gemacht, also ein tolles Bilderbuch. Und für ein bisschen ältere Kinder würde ich die Dunne-Reihe, also so heißt das Mädchen, D-U-N-N-E, von Rose Lagerkranz heißt, die ist eine schwedische Autorin, würde ich empfehlen. Ich glaube, da gibt es 7 Bände. Das lese ich der Lydia vor, sie liebt das, ist relativ einfache Sprache. Also nicht schwierig zu verstehen. Es geht um ein Mädchen. Der erste Band heißt Mein glückliches Leben. Es geht um ein Mädchen, das in die Schule kommt und da eine gute Freundin findet. Und ja, es geht eben um so Dinge, die Kinder traurig machen und Dinge, die Kinder glücklich machen und wie man so damit umgehen kann und so. Aber es ist sehr, sehr schön gemacht. Ja, das wären meine Empfehlungen für heute.
Für heute, okay. Das heißt, das nächste Mal, wenn Claudia wieder da ist, gibt es dann die nächsten Bücher. Die muss man jetzt erstmal kaufen und dann muss man die alle den Kindern vorlesen. Und
ja, wie gesagt,
muss man nicht nur einmal lesen, oder?
7 Bände. Bei Elsa und Kalle gibt es 2 Bände. Ich glaube, der dritte ist in Vorbereitung. Beim Fuchs gibt es, glaube ich, erst 2 Bände und weiß nicht, ob da ein dritter in Arbeit ist, aber. Ja. Also ein bisschen Material habt ihr jetzt.
Und auch die Riesenbirne ist ganz schön dick, als das Buch ankam.
Ja, ja, das stimmt.
Dachte
ja.
ich erst so, ui, was ist das denn?
Aber man liest dann doch schnell durch. Ja,
ja, also unsere schafft es dann noch nicht so, das ganze Buch sich vorlesen zu lassen, aber so in Etappen oder so und finde es auch schon irgendwie schön.
Also wenn ich mit dem Leander das Fuchs auf Mission in der Tiefsee anschaue, dann ist es auch eher so, dass er immer zu den Seiten will, wo man ganz viele Fische sieht und dann sagt er Fisch, Fisch, Fisch und zeigt auf jeden Einzelnen und will den da alle anschauen und sowas. Da macht man jetzt auch natürlich auch nicht das Ganze. Also bei der Goldenen Funkelblume und bei der Mission in der Tiefsee ist es ja auch so, dass immer so ein bisschen Botanik und sowas da reingepackt wird. Dann gibt's so Seiten, wo du eben die Bäume einzeln zugeordnet bekommst und die Korallen und so ein Zeug. Das ist natürlich nicht geeignet für so ein kleines Kind. Insofern das Schöne
aber an dem Buch ist eben,
ja, also ich habe auf jeden Fall was gelernt. Es ist eben auch so, dass es dadurch für auch schon ein bisschen älteres Kind dann immer noch was Interessantes mit sich bringt und so. Ja.
Okay.
Habt ihr so Tiptoys und sowas am Start? Oder sowas ähnliches? Gibt's ja von verschiedenen Herstellern.
Ja, also die Lydia hat Tiptoy, hat sie eine Zeit lang auch viel viel benutzt. Im Moment ist es gerade so ein bisschen out bei uns, aber ja.
Also ich find's ja jetzt also bei uns sind die Kinder nicht in Kita und Kindergarten, sondern zu Hause. Und da ist natürlich Beschäftigung ein dauerwährendes Thema, was schwierig ist, ja, so. Zwei Kinder die ganze Zeit beschäftigt zu halten. Gut, der Kleine ist jetzt noch nicht so das Problem, aber die Große dann schon. Und jetzt haben wir gerade auch in der Richtung Kinderbuch aufgerüstet, dass wir hatten bisher Tiptoy mit einigen Büchern. Aber da ist irgendwie, finde ich, in dem Line-up von den Tiptoy-Büchern ist so ein Altersloch. Oder vielleicht bin ich auch nur zu dumm, den Katalog richtig zu lesen. Aber wir hatten irgendwie verschiedene Bücher, die so für, ja, ich sag mal, für eine Zweijährige oder so früh in die Dreijährigkeit rein ganz gut funktionieren. Und dann geht das irgendwie so mit, weiß nicht, 5 bis 7 oder so weiter.
So Schulkind fast.
Ja, so ja. Genau. Und irgendwie hatten wir dann so das Gefühl, manche von den Büchern, wenn sie so angeschaut hat, dann haben wir das Gefühl, naja, das ist zu einfach für sie, sie braucht jetzt was Komplexeres. Und dann guckst du die komplexeren Bücher an und da ist es zu komplex. Und gut, da kann man natürlich einfach abwarten, das gibt sich dann irgendwann oder man überfordert das Kind am Anfang ein bisschen und das wächst dann da schon rein, aber irgendwie fanden wir es nicht so und muss man jetzt vielleicht einfach abwarten. Und jetzt haben wir mal umgesattelt, weil sie gerade auf so einem Weltraumtrip ist. Ich glaube, die Dinger heißen Buki oder so, ist auch im Endeffekt ist das gleiche, nur in anderen Farben, das ist auch so ein Stift. Und da gibt's dann dieses ganze Set von diesem Verlag, der diese Was-ist-was-Bücher machen, die so ein bisschen mehr, meinem Eindruck her, so ein bisschen mehr wissenschaftlich angehaucht sind als diese Tiptoy-Bücher, die mehr so Geschichten erzählen. Und da hat sie jetzt ein Weltraumbuch und ein Buch über den eigenen Körper und so. Und da hat man dann so Momente, wo man dann abends beim ins Bett bringen erzählt kriegt. Wenn man einen Schluck auf hat, dann wackelt das Zwergfell. Ja, da ist ein kleiner Zwerg in dir drin, genau so ist das. Und jedenfalls, sie lernt gerade ganz viel aus diesen Büchern von diesen Was ist was, die es eben auch mit so einem Stift gibt.
Ja, schön.
Der auch den Vorteil hat, dass er einen Akku drin hat und nicht dauernd immer nach neuen Batterien ruft, die man dann erst kaufen muss. Den kann man einfach irgendwie mal hin und wieder ans USB an so einen Rechner stecken. Und ich war ganz schockiert, der ist sogar schon USB-C, also so richtig, richtig modern. Wenn das Kabel wird so mit so einem Adapter ausgeliefert, aber sie sind da gleich so mal ganz modern eingestiegen. Und du kannst mit dem Stift auch so Aufnahmen, ich glaube, das kann der teurere Tiptoy auch, kannst du auch so Aufnahmen machen, dann kann sie da so reinsprechen und das wieder abspielen, was sie da aufgenommen hat. Das findet sie im Moment mega witzig. Und ja, ansonsten wird da viel Weltraumgeschichte vorgelesen. Und
mit zum der Thema Feuerwehr gibt's da was. Das ist ja bei uns gerade das Highlight. Seitdem sie Kerzen auspusten kann, ist sie die Feuerwehr.
Wir haben doch überlegt, brauchen wir noch einen zweiten Stift von einer zweiten Firma irgendwie? Dann muss man ja nochmal so ein Starter-Set kaufen. Das ist ja nochmal eine Investition. Aber auf der anderen Seite haben wir dann überlegt, es sind halt auch zwei Kinder und irgendwann ist der Kleine alt genug und dann geht der Streit um diesen Stift los. Sei es jetzt nur auf einer Autofahrt, auf einer längeren oder so, wenn man da sich die Zeit vertreiben muss. Und ja, am Ende schlagen sie sich natürlich, weil sie beide den blauen haben wollen, weil sie jetzt beide unbedingt so ein blaues Buch lesen wollen. Es wird nicht ausbleiben, ist mir völlig klar. Aber die Wahrscheinlichkeit, ich streite hier rein, um ein paar wenige Prozentpunkte zu senken, ist halt schon mal gegeben, wenn es zwei von diesen Elektrostiften gibt. Also haben wir jetzt gedacht, scheiß der Hund drauf, das erweitert das Portfolio, dann kaufen wir jetzt noch so einen zweiten Stift. Und das, zumindest die ersten beiden Bücher sind schon mal sehr gut angekommen.
Das ist ein guter Hinweis, kannte ich überhaupt nicht. Ja.
Ich auch noch nie gehört.
Einen Kongress-Talk vom, ich glaube, nicht diesjährigen RC3, sondern dem letzten Chaos Communication Kongress, der wirklich stattgefunden hat, 2019/2020. Und da hat jemand Tiptoy-Hacking gemacht, auch ein sehr interessanter Vortrag, der erklärt zum einen mal, wie dieses Ding funktioniert. Da ist ja vorne quasi so eine Art, ich will jetzt mal sagen, Kamera oder sowas drin, oder sowas ähnliches, so ein Helligkeitssensor in der Spitze. Und der sieht halt gewisse Muster auf dem Papier. Und da wird dann halt auch erklärt, wie man das Ding, ich sag mal, einfach solchen hacken kann. Also wie man in der Lage ist, eigene Tonfiles auf das Teil drauf zu spielen und eigene Papiere mit dem Drucker zu drucken, die zu diesen Tonfiles passen. Das heißt, du könntest theoretisch ein ganzes Buch, wenn du sehr fleißig bist, oder vielleicht auch nur eine Seite oder ein großes DIN A3 Blatt oder so mit eigenen Audio-Files und eben so, dass man das Ding damit bedienen kann, ist, glaube ich, eine Menge Arbeit, aber die Tools dafür sind frei zugänglich und mit ein bisschen Fleiß könnte man eine Tiptoy-Seite selber machen. Interessanter Talk, fiel mir jetzt auch gerade so zum Thema Kinderbücher.
Vielleicht kriegen wir den sogar auch noch verlinkt.
Das kriegen wir sicher hin.
Ist ja nicht mehr so kindertauglich. Aber da könnte man auf jeden Fall für Kinder, wenn ich mir vorstelle, weiß nicht, man nimmt ein großes Bild vom letzten Urlaub oder sonst irgendwas und erzählt dann da Geschichten rein.
Also ich sehe mich gerade nicht so mit der Freizeit ausgestattet, das zu machen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein kinderloser Onkel oder Tante.
Genau, und genau das. Zeit,
ja? Dann könnte ich mir sowas vorstellen, dass ich sowas für meinen nicht nur Neffen mache.
Ja, oder die Kinder sind alt genug. Also,
oder die Kinder sind alt genug oder anderes. Oma, ja, also so, wenn ich Zeit hätte und Kinder in meiner Umgebung, für die ich das machen wollen würde, dann könnte ich mir vorstellen, sowas zu versuchen. Ja, ich glaube, es ist einfach sehr zeitaufwendig, aber ist auf jeden Fall, als dieser Talk kam, dachte ich mir, oh, das muss ich mal, ah nee, das ist richtig viel Arbeit.
Vielleicht wird das auch über die Jahre jetzt nochmal einfacher, wenn es da dann doch irgendwelche Open Source Tools gibt oder so.
Ja, das ja, aber du musst ja das Audio aufnehmen und das Bild gestalten. Allein das nimmt dir ja
keiner ab. Du nimmst jede Woche 1-2 Stunden Audio auf. Das ist doch nicht so schwer mittlerweile.
Ja, aber das muss ja dann alles irgendwie zusammenpassen mit einem Bild und ich, also, das ist schon ein bisschen mehr Arbeit.
Nicht so konfus wie hier in der Sendung.
Ich drücke auf Aufnahme und dann drehe ich einfach los, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Also, nee, was ich nur lustig fand, ist, ich musste dann natürlich, konnte ich nicht dran vorbei, als ich diesen Talk gesehen habe, mal ausprobieren, wie das ist, wenn man diesen Stift in seinen Programmiermodus schaltet, dann muss man irgendwelche Tastenkombinationen gedrückt halten und dann fängt er an, Chinesisch zu sprechen. Und das fand meine Frau sehr, sehr befremdlich. Ich habe dann einfach mal so diesen Tiptoy, während ich da so im Wohnzimmer stand, Kind saß auf dem Boden, Frau auch und ich fummel da rum und drücke irgendwelche Tastenkombinationen, keiner beachtet mich und plötzlich fängt dieser Stift an, irgendwas zu reden und alle gucken mich an, so, was hast du gemacht? Und ich so, ja, wollte mal was ausprobieren, so, was ist das? Wer spricht da? Musste ich erstmal versichern, dass das harmlos ist und dass ich das wieder zurückstellen kann.
Kann das wieder reparieren.
Ja, genau. Aber ich wollte es ausprobieren, ob das mit unserem auch geht. Und es hat funktioniert.
Sehr gut. Vielen Dank für den Hinweis. Das werde ich mir mal anschauen, auf jeden Fall.
Ja, ich habe die Seite auch schon offen.
Ja, und ich habe die Riesenbirne gerade ich habe gesehen, die gibt's auch, das Hörbuch gibt's auch in Apple Music. Und da habe ich das gerade mal meiner Liste hinzugefügt, das wird meiner Tochter mal vorspielen.
Ah, das ist natürlich
das ist überhaupt vielleicht ein guter Tipp, wenn man, ich weiß nicht, wie das mit Spotify ist, aber bei Apple Music ist auf jeden Fall eine ganze Menge Hörspiele mit drin. Also auch so Benjamin Blümchen oder so Sachen, die man einfach so kennt. So
der Reggae Hasebo.
Oder so. Der Reggae Hasebo.
Wir hören ihn dreimal die Woche mindestens. Bei manchen Liedern kannst du schon mitsprechen.
Bei uns war er jetzt so ein bisschen out und wurde durch den Rabe Socke ersetzt, den ich persönlich nicht mehr ertragen kann, auch wenn er von Jan Delay gesprochen wird. An den Rabe Socke könnte ich kaputt schlagen.
Wir hatten auch mal so einen Rabe Socke Urlaub, wo wir, oh Gott, auf der Fahrt irgendwie 7 Stunden Rabe Socke gehört haben.
Und oder so. Die Kinder kapieren ja erstmal nicht, dass der Rabe Socke irgendwie, dass es eigentlich ein Arsch ist.
Das kapieren die ja nicht. Ja.
Und machen dann alles nach, was der macht. Und ich so, du hast die Moral von der Geschichte nicht verstanden. Egal. ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen zurück zum Reggae-Hasenbowl und ich finde das sehr begrüßenswert. Ja, nee, also genau, Anne Kaffeekanne und solche Sachen, das ist bei Apple Music viel drin und gerade jetzt so in Lockdown-Zeiten, wenn man versucht, Kinder zu entertainen, ist da natürlich, also ich, wenn ich mich zurückerinnere, als wir Kinder waren, da hatte man dann irgendwie so Hörspielkassetten, irgendwie sei es jetzt irgendwie Alf oder Benjamin Blümchen oder irgendwas. Und da hatte man dann eine oder zwei oder fünf oder so und die hat man dann aber jede davon 500 Mal gehört. Und für meine Tochter stellt es jetzt im Wesentlichen kein Problem dar, zu sagen, ich will das nochmal hören oder nee, Papa, mach mal was anderes und dann mache ich halt irgendwas anderes. Und da ist immer was Neues. Das ist, Apple Music ist so endlos, die kann sich einfach mit so vielen Geschichten vollballern, dass ich mich manchmal frage, sollte ich das nicht begrenzen? Sollte ich ihr nicht, also sollte ich das nicht so reizüberfluten und sollte ich sie nicht ein bisschen dazu anhalten, die Geschichte vielleicht ein zweites, ein drittes, ein achtes Mal zu hören, damit sie die ganzen Details, die da drin sind, aufnimmt? Aber ja, manchmal verlangt das kleine Kinderhirn nach, dass ich will das nochmal hören und manchmal verlangt es, nee, ich will was Neues. Und
ja, die Lydia ist sehr konservativ. Eigentlich, die hört eigentlich immer ihre Lieblingssachen wieder und sie hört ja auch meine, ich habe ja irgendwann mal meine Bibi Blocksberg-Kassetten digitalisiert und die hört sie rauf und runter. Was mich dann immer freut, weil man häufig hören kann daran, wie der Ton etwas schleppt, wie viel ich die gehört habe, wie die rauf und runter genudelt wurden. Und lustig finde ich natürlich auch, dass ich zum Teil feststelle, dass ich die auch noch auswendig kann und so. Und die hört sie jetzt auch. Ja.
Okay. Nee, das haben wir so Hörspiel. Ich glaube, es gibt keine alten Sachen von uns mehr. Oder jedenfalls kein Abspielgerät. Deswegen bei uns ja die
ja, ich neuen hab mir, Sachen. Ich habe mir so einen kleinen Kassetten, wie nennt man das? Dieses, so ein kleines Kassettending, was man nur benutzt, um das auf den Laptop zu übertragen. Habe ich mir gekauft für irgendwie 16 Euro oder sowas. Ja, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Dann habe ich aus meinen Bibi Blocksberg Kassetten jede Menge Audio-Files gemacht und die hört die Lydia jetzt rauf und runter.
Kann sie die selber schon anschalten irgendwie oder wie macht sie das?
Nee,
kommt sie da dran?
Sagt sie eben, darf ich eine hören und dann machen wir eine an.
Okay, also am Rechner ganz normal.
Genau, am Laptop, ja.
Oh, okay, cool.
Ja, wir haben so ein altes iPod-Dock, wo oben noch so dieser schöne 30-Pin-Connector drauf ist, den man heutzutage nicht mehr hat und demzufolge ist dieses Ding irgendwie wertlos, aber nicht ganz wertlos, weil es hat hinten ein 3,5 mm Audio-In und das Ding steht jetzt im Kinderzimmer mit einem alten iPad und da kann man dann irgendwie, zumindest Apple Music kann dieses iPad noch, auch wenn man auf jeden Klick irgendwie 3 Minuten warten muss, bis das Teil irgendwie diesen Screen aufmacht, wo man dann was auswählen darf.
Wenn man es nicht anders kennt, ist es, glaube ich, nicht so schlimm.
Ja, nee, die Kleine bedient es ja nicht. Ich bediene das ja dann.
Ach so,
okay. Das Ding steht oben auf dem Schrank, sodass sie kommt da eigentlich nicht ran. Aber sie sagt dann halt, sie will jetzt irgendwie so und so hören. Und dann gehe ich da rein und stelle das an und stelle das dann in der Regel auch auf Repeat. Und meistens kommt sie dann irgendwann und sagt, sie will jetzt was anderes oder sie hört das halt 3-mal hintereinander. Also weiß sie den dann schon, dass sie sich äußern muss, wenn sie da was Veränderungen wünscht. Und das funktioniert ganz gut. Aber so ein Kassettendigitalisierer, wir haben ja auch noch so gerade die Woche jetzt im Keller eine ganze Kiste mit Kassetten, mit alten Kassetten gefunden. Vielleicht sollte man sowas auch mal machen.
Ja, warum
alte
nicht?
Alte Alf-Folgen oder so.
Ich weiß nicht, wir hatten früher eine Alf-Kassette. Die haben auch ja, einmal also gehört, ich habe aber das Gefühl, ich habe die damals nicht verstanden, den Humor. So von heute.
Also in dem Koffer, den wir da gefunden haben bei meinen Eltern, waren auch 2 Benjamin Blümchen Kassetten. Allerdings die eine Benjamin Blümchen im Krankenhaus, die wurde oft so oft gehört, dass die ersten paar Minuten nur machen, bis dann irgendwann tatsächlich wieder was zu verstehen ist. Ja.
Ich glaube, die habe ich meiner Tochter auch schon vorgespielt. Die ist auch bei Apple Music. Feuerwehr, Krankenhaus und so weiter. Das ist ganz wichtig. Immer am Anfang das Lied skippen. Furchtbar. Am Anfang immer erstmal das Benjamin-Lied.
Kein Fall, da singe ich laut mit.
Skippe ich immer weg. Meine Tochter weiß nichts von diesem Lied.
auf einer großen grünen Wiese. Ja.
Robert, ja. Hast du aufgelegt? Nee, bist noch da. Entschuldigung.
Nein, ich bin hier.
Ja, alles gut.
Nein, das ist doch Otto.
Vielen Dank für den Ohrwurm.
Tja, also, wir hören dann jetzt Riesenbirne und Tiptoy und Sonstiges und haben viel, viel neues Zeug, wo wir viel Geld für ausgeben müssen.
Sehr gut. Was wir hingegen bis zur nächsten Woche schauen, entscheide ich. Also habe ich schon entschieden.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Wir schauen auf Netflix The Prom. Mit Meryl Streep, James Corden und Nicole Kidman.
James Corden, ist es nicht der aus diesem, aus dieser,
der hat so einen Talk.
Karaoke-Serie, Sendung?
Ja.
Okay, The Prom.
The Prom.
Das wurde furchtbar zerrissen, oder?
Ich habe da 98% Übereinstimmung stehen. Das muss gut sein.
Wirklich? Okay.
Ich habe Angst. Ich habe ehrlich Angst. Hm.
Aber vielleicht liegt das auch daran, dass manche der der Kritiker, die ich, denen ich manchmal zuhöre, James Corden hassen. Insofern vielleicht ist der Film deswegen nicht gut weggekommen.
Ich glaube, es ist wieder so ein bisschen Glitzer wie vor einigen Wochen schon bei The Boys and the Band. Aber anders glitzern.
Das ist ja auch bei uns nicht so gut angekommen insgesamt. Auch wenn es viel Glitzer hatte.
Ja. Ich glaube, der wird jetzt, also, ich bin gespannt.
Ja, der Stefan ist risikofreudig. Das unterstütze ich ja.
Sind wir mittlerweile alle beim Aussuchen von den?
Ja.
So, muss nicht immer was sein, wo man vorher schon 100% weiß, dass es gut ist. Aber der hier wird, also wird nicht so wehtun wie der hier Ending Things. Also mir jedenfalls nicht. Ich fürchte, da fällt es mir leichter, wenn ich Pause mache, weiter zu gucken.
Gut. Na gut, dann wünsche ich viel Glück.
Er ist, also er wird mir bei mehr, wenn man bei The Prom anklickt, dann steht unten bei mehr, steht dann auch The Boys in the Band dabei. Ja. Und bei mir sind es aber nur 83% Übereinstimmung. Ich habe mich gerade mal eingeloggt und mal nachgeschaut. Du bist da offensichtlich mehr in dieser Richtung unterwegs.
Ich glitze einfach schon mehr aus mir selbst.
Ja. Cool Kidman, Meryl Streep, okay. LGBTQ-Filme. Teen-Filme, Musik und Musicals. Was hier als Genre angegeben wird. Ja. Na denn, also, The Prom schauen wir nächste Woche. Da bleibt jetzt nur noch für mich eine Abmoderation zu machen. Es war uns ein Fest, dass die Claudia mal wieder da war. Vielen Dank.
Ja. Mir auch.
Jederzeit willkommen, wenn es deine Zeit zulässt und du vielleicht was gesehen hast, worüber du sprechen möchtest. Vielleicht bringst du nicht so deprimierenden Kram mit beim nächsten Mal, wenn ich mir vielleicht was wünschen darf. Aber ansonsten trotzdem immer herzlich willkommen und die Hörer haben dich ja auch vermisst. Das wurde mehrfach in den Kommentaren geäußert. Und wir wurden schon gefragt, ob das jetzt irgendwie, ob du jetzt irgendwie weg seist oder so. Genau. Wir wussten ja auch nicht so richtig, was zu antworten. Aber, also außer das, nein, grundsätzlich nicht, aber, keine Ahnung, demnächst vielleicht mal wieder, mal sehen. Und ich glaube, so ist es ja dann jetzt auch irgendwie erstmal so der Status, aber wir werden sehen, es wird sich vielleicht irgendwas ergeben. Ja, und ansonsten Kommentare dazu, immer, wenn Claudia dabei ist, immer Kommentare kommen ja dann mehr. Ansonsten aber auch wie jede Woche werde ich nicht müde zu verweisen auf sneakpod.de. Übrigens heute umgezogen auf einen neuen Server, weil der alte kaputt gegangen ist.
Was?
Eine schöne Mail bekommen. Wir müssen wegen eines Hardwareausfalls an ihrem Dingsbums müssen wir ihre virtuelle Maschine woanders hin schubsen und keine Ahnung, vielleicht waren wir kurz offline oder so.
Okay, aber das merkt man ja nicht.
Egal, irgendwie sind wir jetzt auf anderem Blech. Und ja, da könnt ihr hingehen, da könnt ihr die Kommentare hinterlassen. Und wir danken euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. The Prom.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.